History Mystery. Die Geheimnisse der Geschichte enträtselt.
Diesmal die Pest, Schnabelmänner, Rattenflöhe und der schwarze Tod.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 10 von History Mystery.
10 Folgen schon? Dann ist das ja ein richtiges kleines Jubiläum heute. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Luna, die Neugierige mit den vielen Fragen.
Und Anders, der Archäologe, der sich um Antworten bemüht.
Bedanken möchten wir uns heute bei Sophie. Sie besucht eine 5. Klasse und hatte die Idee für unser heutiges Thema.
Ah, ein Thema, das es ganz schön in sich hat, kann ich dir sagen. Heute wird's gruselig.
Das glaube ich dir aufs Wort, wenn ich mir dich mal so anschaue. Die Maske, die du da trägst, sieht wirklich gespenstisch aus. Was bist du denn heute? Ein trauriger Vogel? Und wonach riecht es hier eigentlich so komisch?
Ich bin ein Pestarzt aus dem 14. Jahrhundert. Auch wenn diese Bezeichnung eigentlich erst viel später in Mode kam. Ich trage Handschuhe, einen langen Mantel und das im Gesicht. Das ist meine authentische Schnabelmaske. Ja, und der Geruch ist eine Mischung aus Lavendel, Minze, Wacholder, Kampfer, Melisse und anderen Kräutern, die in der Maske stecken. Früher hat man auch noch kleine Schwämmchen in den Schnabel gesteckt, die man vorher in Essig getränkt hatte. Diese Masken waren so verbreitet, dass man die Pestärzte auch Dr. Schnabel genannt hat.
Du liebes Bisschen, warum hat man das denn gemacht?
Naja, damit wollte man verhindern, dass man sogenannte Miasmen einatmete.
Miasmen? Was ist das?
Als Miasma bezeichnet man den üblen Dunst oder die verunreinigte Luft, die ein Patient verströmt und die einen selber krank macht. Manche sogenannten Wissenschaftler glaubten auch, dass die Sterne faulige Gase aus der Erde hervorrufen würden. Auch das nennt man Miasmen.
So eine Schnabelmaske soll also verhindern, dass man das einatmet und so gegen die Ansteckung mit der Pest helfen. Kam denn die Pest durch die üble Luft, die die Kranken oder die Erde ausströmten?
Nein, das kann man so nicht sagen.
Dann haben die Ärzte sich also geirrt?
Richtig, ein lupenreiner medizinischer Irrtum.
Und diese ganze spooky Verkleidung war völlig überflüssig?
Das kann man wieder auch nicht sagen. Sie hat schon etwas genützt, allerdings eher zufällig. Und nicht wegen irgendwelcher Miasmen.
Stopp. Ich glaube, wir fangen mal lieber von vorne an. Wann hat es denn eigentlich angefangen mit der Pest?
Okay, also wir reden heute über die große mittelalterliche Pestepidemie in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Dazu muss man erst einmal sagen, dass das weder die erste noch die letzte große Pestwelle war.
Und wo ging das dann los?
Ja, also, um 1346 hielten die Genueser, also Handelsleute aus Italien, die Hafenstadt Kaffa auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Das mongolische Reitervolk der sogenannten Goldenen Horde, den Kaffa eigentlich gehörte, wollten die Stadt zurückerobern. Also belagerten sie Kaffa.
Das heißt, sie ließen niemanden rein oder raus, sodass es in der Stadt mit der Zeit ganz schön ungemütlich wurde?
Ganz genau. Aber irgendwann erkrankten die ersten Krieger an einer Krankheit. Sie bekamen hohes Fieber. Dann bildeten sich Eiterbeulen auf der Haut. Manche bekamen heftigen Husten und spuckten Blut.
Wie furchtbar.
Allerdings. Vor allem, weil die meisten an dieser Krankheit starben.
Und dann haben sie die Belagerung aufgegeben?
Ja, allerdings nicht ohne den Genuesern noch eine ziemlich gemeine Überraschung zu bereiten. Sie banden ihre Toten nämlich auf Katapulte und schleuderten sie in die Stadt. Als die Belagerung dann zu Ende war, liefen die Leute eilig zu ihren Schiffen und fuhren nach Hause.
Also nach Italien? Da haben sich ihre Familien aber sicher gefreut und sie am Hafen herzlich begrüßt. Endlich seid ihr zu Hause. Kommt, wir haben Kuchen gebacken.
Ja, zuerst war die Freude natürlich schon groß, dass ihre Angehörigen die Belagerung überlebt hatten. Aber bald zeigten die ersten Seefahrer beunruhigende Krankheitssymptome. Und dann wurden die meisten, die sie bei der Begrüßung umarmt und geküsst hatten, ebenfalls krank.
Die bekamen dann alle die Pest?
Richtig. Die Krankheit ist nämlich je nach Stadium hoch ansteckend.
Aber irgendwann muss doch mal irgendwer als erstes infiziert gewesen sein. Der konnte sich doch dann bei niemandem anstecken.
Ja, zuerst waren es die Ratten, die den Pesterreger in sich trugen. Und als die dann daran gestorben waren, sprangen die Flöhe, die in ihrem Fell saßen, auf die Menschen über.
Rattenflöhe also. Und wie machte sich das dann bemerkbar, wenn man die Pest dann erst einmal hatte?
Unterschiedlich. Wenn man durch einen Flohbiss infiziert wurde, bekam man erstmal Symptome, die an eine starke Grippe denken lassen. Aber nach ein paar Tagen erscheinen ziemlich unansehnliche Eiterbeulen an den Lymphknoten, die sehr stark anschwellen. Na, die werden bis zu 10 cm groß und können auch mal blau-schwarz aussehen, wenn es zu einer inneren Blutung gekommen ist.
Aber man konnte nicht nur durch Rattenflöhe angesteckt werden, richtig?
Ganz recht. Wenn ein Mensch den Pesterreger erstmal in sich hatte, kamen auch Menschenflöhe als Überträger in Frage. Und wenn der Erreger die Lunge erreichte und man an der Lungenpest litt, brauchte es gar keine Flöhe mehr, um sich anzustecken. Das passierte dann beim Husten durch die Tröpfcheninfektion.
Was ich nicht verstehe, wieso blieb man den Kranken nicht einfach fern, nachdem man einmal wusste, wie gefährlich die Krankheit ist?
Darauf gibt es zwei Antworten. Zuerst mal war damals nicht bekannt, auf welche Weise man sich überhaupt anstecken konnte. Manche Leute dachten, es handele sich bei der Pest um eine Strafe Gottes für einen ungezügelten Lebenswandel. Es gab Menschen, sogenannte Büßer, die haben sich in Lumpen gewandelt und sind mit Geißeln durch die Stadt gezogen.
Geißeln? Du meinst sicher Geißeln.
Nee, das meine ich schon so. Eine Geißel ist ein Instrument, mit dem man sich selbst auf den Rücken schlägt. Wie eine Art Peitsche.
Was? Die haben sich selbst öffentlich ausgepeitscht? Warum das denn?
Ja, sie wollten Gott gnädig stimmen und für die Sünden der Menschen freiwillig büßen, um seine vermeintliche Strafe abzuwenden.
Krass.
Der Papst, das Oberhaupt der Kirche, hat das dann auch verboten. Andere Leute dachten, dass die ganze Sache eine Art Terrorakt der jüdischen Bewohner der Städte wäre. Ja, das löste eine richtige Welle der Judenverfolgung im Mittelalter aus.
Hä? Habe ich irgendwo was nicht mitbekommen? Wieso denn die Juden?
Na, der Verdacht entstand vielleicht aus Neid, Vorurteilen oder Misstrauen. Ein Jude hatte unter Folter zugegeben, dass die Juden die Brunnen vergiften würden.
Unter Folter. So. Sehr glaubwürdig.
Ja. Vor allem starben Juden genauso an der Pest wie alle anderen.
Gab es weitere absurde Ideen, woher die Pest wohl kommen mochte?
Ja, wie vorher schon erwähnt, dachten viele Ärzte, dass die Pest durch Miasmen entstand.
Also durch faulige Luft, die man eingeatmet hat. Ah, und deshalb die Maske voller Kräuter. Praktisch eine Art mittelalterliche Gasmaske.
Genau.
Sagtest du nicht vorhin, dieses Vogelkostüm hätte trotzdem etwas gebracht, auch wenn die Miasmen nicht für die Ansteckung verantwortlich waren?
Ja, richtig. Zur Maske kamen auch noch lange gewachste Mäntel und Handschuhe. Und die Ärzte berührten die Kranken nur mit ihrem Stock.
Wie soll man denn so jemanden heilen?
Na, gar nicht. Meistens kamen sie nur, um auf diese Weise den Tod festzustellen. Und wenn sie doch etwas taten, dann war der Aderlass im Mittelalter der letzte Schrei.
Aderlass? Was ist das denn?
Man öffnet eine Ader, damit möglichst viel Blut herauslaufen konnte. Man dachte, auf diese Weise kämen die Körpersäfte des Patienten wieder in Einklang. Ja, geholfen hat das natürlich nicht. Eher im Gegenteil.
Und niemand hatte die Rattenflöhe unter Verdacht?
Nee. Kaum zu glauben. Den wahren Ursachen kam man erst viel, viel später auf die Schliche.
Aber so oder so, Sie werden doch wohl einen Zusammenhang festgestellt haben zwischen derjenige hatte einen Pestkranken besucht und derselbe Mensch hat dann kurze Zeit später die Pest bekommen?
Klar. Aber genau hier greift die zweite Antwort. Der Schlüssel lautet Inkubationszeit.
Ah, das kenne ich noch von Corona. Das ist die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Ausbrechen der Krankheit.
Ja, so ist es. Es können je nach Pestart bis zu 7 Tage vergehen, bis ein Erkrankter die ersten Krankheitssymptome verspürt. Bis dahin geht es ihm gut und er kann in dieser Zeit eine Menge Leute anstecken.
Und das erklärt auch, wie sich die Pest so schnell verbreiten konnte. Du merkst, dass um dich herum alle Leute krank werden. Deshalb packst du deine 7 Sachen und sagst dir, nichts wie weg hier. Und später, wenn du an deinem Fluchtort angekommen bist, merkst du erst, dass es dich längst selbst erwischt hat. Und dann hast du ja unterwegs jede Menge Leute angesteckt.
Ja, genau so könnte man es sagen.
Und wovon hängt es ab, welche Pestart man bekommt? Ich habe heute schon mindestens 2 verschiedene kennengelernt. Die Beulenpest, bei der man diese schwarzen Pestbeulen bekommt, und dann die Lungenpest.
In Wirklichkeit ist es nur die eine Pest. Aber sie kann eben unterschiedliche Körperstellen befallen. Und wenn sie die Lunge erwischt hat, was der schlimmste Fall war, spricht man von der Lungenpest. Die war in den meisten Fällen innerhalb sehr kurzer Zeit tödlich. Es gibt dann noch die Pestsepsis, von der man spricht, wenn die Pestbakterien eine Blutvergiftung auslösen. Das passierte dann, wenn die Pestbeulen nach innen aufbrachen.
Warte mal, nannte man die Pest im Mittelalter nicht auch den schwarzen Tod?
Ja, diesen Spitznamen hat sie vermutlich nachträglich bekommen. Viele meinen, der Begriff, der aus dem Lateinischen stammt, bedeutet eigentlich düsterer Tod. Aber manche beziehen den Ausdruck auch auf die schwarzen Hautverfärbungen, die an den Fingern und an den Bissstellen der Flöhe auf der Haut entstanden sind und die als Vorboten des nahenden Todes galten.
Das klingt alles furchtbar hoffnungslos. Gibt es denn auch mildere Pestformen?
Ja, gibt es auch. Die abortive Pest ist eine Erscheinungsform, bei der die Pest nicht richtig zum Ausbruch kommt. Wie bei allen Pestvarianten gilt auch hier, wer es überlebte, war danach immun gegen den Pesterreger.
Ich hoffe doch sehr, dass möglichst viele Leute es überlebt haben.
Ja, leider war das aber nicht so. Manche Landstriche waren nach dem Ende der Pest wie leergefegt. Insgesamt starben an der Pest im Mittelalter schätzungsweise 25 Millionen Menschen. Das machte ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Europa aus. Vielleicht waren es sogar noch mehr, so ganz genau weiß man das nämlich gar nicht.
Oh je. Und was haben die gemacht, die es überlebten?
Ja, manche Menschen waren sich so sicher, dass es sie noch treffen würde, dass sie alle Moral und Zurückhaltung über Bord warfen und sich an dem bedienten, was niemandem mehr gehörte und wilde Feste feierten, buchstäblich als gäbe es kein Morgen.
Na, ich weiß ja nicht, ob mir in so einer Situation nach Feiern zumute gewesen wäre. Wie endete diese Pestepidemie eigentlich?
Na, ganz genau betrachtet endete sie gar nicht. Es kam auch nach der großen Welle, die bis ins Jahr 1353 andauerte, immer wieder zu kleineren, örtlich begrenzten Ausbrüchen. Durch verbesserte Hygiene und Schutzmaßnahmen konnten diese dann aber nicht mehr solche schrecklichen Ausmaße annehmen.
Du meinst, das könnte auch heute noch passieren?
Nein. Im Jahr 1894 entdeckte ein Schweizer Arzt endlich den Pesterreger. 1928 wurden Antibiotika entdeckt, die dann 1940 zum ersten Mal medizinisch zum Einsatz kamen. Tatsächlich erkranken nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation noch heute jedes Jahr ungefähr 3000 Personen an der Pest. Doch dank des Einsatzes von Antibiotika hat die Pest heutzutage weitgehend ihren Schrecken verloren.
So dass diese überaus schreckliche Folge nun doch noch sowas wie ein Happy End bekommt.
Schön gesagt. Also dann, Freunde, bleibt neugierig.
Ganz genau. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Welches Thema wir da behandeln werden, wird noch nicht verraten. Nur so viel, natürlich kommt auch Kuchen wieder vor.
Ich suche schon mal das Rezept raus. Ciao.
Ciao. Diesmal hatten wir gar kein Quiz.
Ja, aber ein heiteres Ratespiel oder allzu lockere Scherze hätten bei diesem Thema irgendwie auch nicht gepasst, oder?
Da gebe ich dir recht, Dr. Schnabel. Übrigens, gehst du dich jetzt umziehen? Oder möchtest du vorher noch ein bisschen Vogelfutter?
Ich geb's auf.